BR Heimat. Habe die Ehre.
Und da begrüßt Sie der Jochen Wopse am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind beim Vormittagsratsch auf BR Heimat, wo wir heute die Ehre haben mit zwei Originalen. Denn die Originalen, so nennen manche Leute im Spessart, eine Musikgruppe, die spielt sich seit einem halben Jahrhundert in die Ohren und Herzen des Publikums. Die Rede ist von den Original Kasseler Musikanten. Das ist der volle Titel dieses Musikvereins. Der steckt gerade mittendrin in den letzten Vorbereitungen für die Feier zum 50-jährigen Bestehen. Am Freitag geht's los und ich freue mich sehr, dass ich zwei Musikanten aus dem Vorstand die Zeit nehmen und bei mir sind im Studio Würzburg herzlich willkommen Simon Mayberger und Uli Mann von den Original Kasseler Musikanten. Habe die Ehre. Hi.
Gute. Hallo. Gute.
Wir blicken heute voraus aufs Jubiläumsfest. Das wird 3 Tage dauern, viel bieten für Leib, Seele und Ohren. Wir blicken zurück auf ein halbes Jahrhundert, Original Kasseler Musikanten, auf die Anfänge. Wie ist es losgegangen? Und wir lernen natürlich die Gegend rund um euer Heimatdorf kennen. Drüben in Hessen an der Landesgrenze zu Bayern. Wie lebt sich's da im Grenzgebiet? Wie ticken die Leute? Wie leben und wie sprechen die? Denn auch um euren Heimatdialekt soll es ein bisschen gehen, um das Kesseler Platt. Und zum musikalischen Einstieg die erste Kostprobe von euch, die Original Kasseler Musikanten und die Dorfmusikpolka. Zwei Musikanten aus dem hessischen Spessart sind bei mir, Uli Mann und Simon Mayberger von den Original Kasseler Musikanten, kurz die Originalen, noch kürzer OKM, ihr zwei. Wir haben ja gerade eine Aufnahme gehört von eurem Stammorchester, die Dorfmusikpolka, und ein Blick in die Chronik eures Vereins verrät mir die CD-Aufnahme, die datiert auf 2017, auf den Mai. Da habt ihr ein paar Titel aufgenommen. Wart ihr da selbst mit dabei bei dieser CD-Einspielung?
Da waren wir dabei, genau. Die war... Ja, ein kleines Studio haben wir da aufgebaut bekommen. Ich glaube, in Hanau waren wir da und das war schon mal ein Event, ja, für uns.
War schon ein Highlight ein bisschen in der Vereinsgeschichte?
Ja, also es war auf jeden Fall total interessant zu sehen, wie das dann mal so bei einer CD-Aufnahme funktioniert. Es sind 3 Titel, wie du ja schon gesagt hast, und welche Probenarbeit für die 3 Titel im Vorfeld eigentlich notwendig war, dass wir die gut einspielen können. Also das war schon für uns, für viele Musiker ein Highlight und ja, kann schon sagen, ist ja auch in der Chronik erwähnt, schon ein Meilenstein. Meilenstein hört sich immer so groß an, aber schon ein Ereignis für uns.
Ja, und das Ergebnis kann sich auch wirklich hören lassen. Wir werden ja noch 2 weitere Kostproben gleich abspielen. Welche Instrumente spielt ihr denn, ihr beiden, Simon?
Ja, also bei uns in der Kapelle, da spiele ich Trompete, ich spiele noch auch Keyboard, Klavier in der Richtung. Das braucht man jetzt bei der Blasmusik eher weniger, aber hier bin ich der Trompete. Und der Uli?
Ja, bin auch Trompete, also wir sitzen eigentlich auch beim Musikmachen relativ nah beieinander.
Ich glaube, ihr wohnt auch relativ nah beieinander, habe ich gerade schon gehört, in Kassel, ne?
Genau, gleiche Straße, nur einmal über den Garten drüber, dann bin ich beim Uli.
Das heißt, genau. Ihr könnt eigentlich zusammen Trompete proben, der eine bei sich im Garten und der andere... bei sich dann.
Ja, da muss man immer vorsichtig sein. Das heißt immer, wer übt, ist ein Kameradenschwein. Da darf man auch nicht auffallen. Deswegen, ich mache das immer im Keller, dann kriegt der Uli das nur so mit, dann verrät er das noch weiter.
Sehr schön. Wie lange spielt ihr schon?
Also ich spiele jetzt mittlerweile seit 1986, habe ich angefangen mit der Instrumentalausbildung, bin dann zum Ende 89, 90 ins Stammorchester gekommen und seitdem ja, fester Bestandteil.
Und du?
Ja, bei mir ging es, in der ersten Klasse habe ich dann mit Keyboard angefangen, Trompete in der 3. Klasse, ich bin Baujahr 86, jetzt musste ich ein bisschen zurückrechnen, also so Mitte der 90er ging es bei mir dann los. Ja.
Toll. Die Aufnahme, die wir gerade gehört haben, ist ja Bestandteil von einem Sampler, wie man sagt, also von einer Zusammenstellung mit verschiedenen Gruppen. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr da gelandet seid auf dieser CD?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Studio hatte so, ja, da... Aktion geplant, einfach um verschiedene Orchester mal zu präsentieren aus der Gegend und die CD heißt 1000 Takte Blasmusik und da waren dann eben, ja, die kamen auf uns zu und haben, habt ihr nicht Lust, und da haben wir natürlich gesagt, ja, da machen wir auf jeden Fall mit.
Ganz genau. Ja.
Nö, eigentlich habe ich nichts zu ergänzen, das war wie gesagt eine Idee von dem Studio mit regionalen Musikvereinen bei uns eine CD zu produzieren und klar, wir waren sofort dabei und wie du sagst, das kann sich hören lassen.
Jetzt ist ja so ein Orchester, euer Stammorchester ist ja so ein Klangkörper, ne, der aus ganz vielen verschiedenen Bestandteilen besteht. Was muss denn eurer Ansicht nach im Idealfall zusammenkommen und zusammenpassen, dass so ein Klangkörper wie die UKM auch wirklich so klingt, wie er klingen kann und klingen soll?
Also ich würde sagen, als erstes muss man mal Spaß bei der Musik haben.
Allerwichtigste.
Ich glaube, bei uns ist so ein Credo, wir spielen nicht nur Noten richtig, sondern wir machen auch wirklich Musik aus den Noten. Und ich glaube, das hört man uns an, wenn man auf der Bühne ist, dass wir auch selbst Spaß haben, die Musik rüberzubringen und nicht nur transportieren, sondern auch wirklich die mit Herz spielen. Und ich glaube, das ist so ein Markenzeichen, habe ich auch in meinem Grußwort mit der Festzeitschrift geschrieben, was, glaube ich, von uns Originalen wirklich ein Markenzeichen schon immer ist. Dass wir mit Herz und Leidenschaft Musik machen.
Was sich dann so zwischen den Notenzeilen abspielt, ne?
Ja, ich glaube, das transportiert sich einfach auch aufs Publikum. Wenn ich nur die Musik spiele, wo ich glaube, das könnte dem Publikum gefallen, das, unterbewusst merkt das Publikum das. Also wenn wir Musik machen, dann machen wir das aus voller Inbrunst und einfach aus Spaß, ja. Und ich hoffe, das transportiert sich einfach aufs Publikum.
Nee, das glaube ich auch. Das ist immer eine Interaktion, ne? Ein Geben und Nehmen mit den Leuten, die zuhören. Und der vielbeschworene Funke, der springt dann halt einfach nicht über, ne? Wenn man merkt, irgendwie auch unterbewusst, die sind dann mit Leib und Seele dabei. Das ist bei euch so. Und wie viele Leute machen da mit bei diesem Klangkörper, beim Stammorchester jetzt erstmal?
Also beim Stammorchester sind wir ca. 50 Musikerinnen und Musiker. Die machen da mit und da sind wir auch eigentlich froh, dass wir da sehr stabil sind. Ein großer Verein sind und auch ein großes Orchester und die Leute motiviert sind. Also das ist schon momentan wirklich eine tolle Sache und macht richtig Spaß.
Ihr habt ja ganz verschiedene Gruppen bei euch im Verein. Wir werden die jetzt auch im Laufe unserer Sendung alle so ein bisschen kennenlernen. Stammorchester ist sozusagen das Aushängeschild, wenn man das mal so sagen darf.
Ja, vor allem da, wo wir herkommen. Ja. Also das war quasi das Orchester, mit dem der Verein gestartet ist. Und später kamen natürlich mehr dazu, aber das ist so der Stamm einfach. Ja.
Großer Verein hast du gesagt. Wie viele Leute sind bei euch Mitglied?
450 haben wir jetzt fast.
Oh, wow, okay.
Mit passiven, aktiven, also ist schon einiges zusammengekommen in den 50 Jahren.
Absolut, ja. Ich habe ja die Chronik natürlich auch intensiv studiert, als Vorbereitung auf die Sendung Jahr für Jahr. Da ist auch immer so schön verzeichnet, wie die Mitgliederzahlen sich eben entwickelt haben. Am Anfang war es eine Handvoll, ein Dutzend. Jetzt sind wir schon bei 450 rund, da hat sich einiges getan. Kommen die alle aus eurem Heimatdorf, aus Kassel?
Ein Großteil sicher schon, aber man muss auch sagen, wir ziehen auch in der Umgebung einfach viele an, also sowohl aktive Musiker als auch passive Mitglieder, die einfach sagen, hier, toller Verein, den unterstützen wir einfach mit der Mitgliedschaft und da sind wir sehr stolz drauf.
Muss man mal dieses Kassel ein bisschen verorten. Wir haben ja Hörerinnen und Hörer in ganz Bayern, vielleicht auf der ganzen Welt und Kassel, denkt man, ja, Hessen, Kassel. Ja, das ist, glaube ich, sogar ein Fußballverein, Hessen-Kassel. Das ist aber ein bisschen größer als euer Kassel. Also die Stadt Kassel hat mehr als 200.000 Einwohner, habe gestern noch mal geschaut und liegt ein bisschen weiter oben, ne, im Norden.
Genau.
Wo liegt euer Kassel und wie viele Leute leben da?
Genau, also unser Kassel, auch Bese-Kassel genannt.
Bese-Kassel.
Bese-Kassel genannt, hat ca. 2.400 Einwohner, ist ein Teil der Großgemeinde Biebergemünd, liegt im hessischen Spessart, sage ich mal so, wenn man eine Achse zieht zwischen Frankfurt und Fulda, grob gezogen. Und früher hat man immer erzählt, wenn wir im Urlaub waren, hat das erklärt, hat man die Kurstadt Bad Orb immer so als Anhaltspunkt genommen, weil da vielleicht früher auch viele zur Kur waren und wussten dann, dass wir da in der Nähe her sind. Also wie gesagt, im hessischen Spessart, nicht so weit von der bayerischen Landesgrenze entfernt, da kommen wir her.
Und da gucken wir heute mal rüber über die Grenze. Ist auch schön, dass er gekommen seit 1,5 Stunden Anfahrt. Also vielen Dank nochmal dafür. Und dann nachher geht es wieder 1,5 Stunden zurück, quer durch den Spessart. Ne?
Genau.
Bese-Kassel hast du gerade gesagt, also Besen-Kassel. Was haben Besen mit eurem Ort zu tun?
Ja, das ist einfach in der Geschichte. Gab einfach eine Zeit, gerade so im Spessart war vielleicht nicht die wohlhabendste Region. Und da gab es bei uns im Ort gerade so Besenbinder, die wirklich Besen, Reisigbesen gemacht haben. Und ja, damit Zug nach Frankfurt gefahren sind und die verkauft haben und das hat sich irgendwie rumgesprochen, das waren die Kesseler Besenbinder.
Ist da heute noch was zu spüren von der Tradition bei euch im Ort, von den Besenbindern, von dem Reisigbesen?
Also von den Reisigbesen, ich glaube, dass jetzt wirklich selbst jemand die noch herstellt. Es gab immer noch jemand, der hat das bis vor wenigen Jahren gemacht, also jetzt nicht zum Verkauf, sondern so zum Vertreib. Es sind dann aus diesen Besenbindern auch die ein oder andere Firma entstanden, die Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung und so weiter hergestellt hat und auch Besen noch ausgefahren hat. Ja, also die Tradition ist noch zu spüren. Das ist auch allgegenwärtig bewusst. Wir haben auch in unserem Wappenjahr zwei Reisigbesen, also bei uns im Vereinswappen zwei Reisigbesen drin. Also der Tradition, die ist noch lebendig und auch noch wirklich bekannt.
Was auch lebendig ist, dank euch, ist eben die musikalische Tradition. Wie stark ist Kassel mit der Musik verbunden?
Ja, ich würde sagen, das ist ein Musikdorf, ja, also, weil wir sind ein großer Verein. Man muss dazu sagen, wir sind nicht der einzige Musikverein. Wir haben noch den Musikverein Kassel bei uns im Dorf, der auch richtig groß ist. Wir haben Gesangsvereine, wir haben ganz viele Leute, die in Bands aktiv sind. Also gefühlt, wenn man in Kassel wohnt, muss man irgendwie Musik machen.
Du hast ja auch schon früh angefangen, Simon hast erzählt. In der ersten Klasse ging es los.
Genau.
Mit Keyboard, dann später Trompete. Wie bist du zu diesen Instrumenten gekommen oder haben die Instrumente eher dich gefunden?
Ja, also ich war schon als kleiner Bub immer beim Musikmachen dabei. Mein Vater spielt Schlagzeug hier bei uns und da kommt man einfach rein, ja. Und dann will man irgendein Instrument spielen. Trompete hatte ich mir schon immer ausgesucht. Ich kann gar nicht sagen, warum. Und Keyboard, weiß ich, kam irgendwie mal, da war ich auch bei einem Freund und hatte irgendwie so ein Kinder-Keyboard und da bin ich nach Hause gekommen und sagte, ich will Keyboard spielen, ja, und dann entstand das so, ja, und das hat sich bis heute gehalten.
Und dann ging's los. Wie war es bei dir mit der Trompete?
Ich glaube gar, also bei mir ist es ähnlich wie beim Simon, auch mein Vater spielt bei uns mit, ist eines der ältesten Orchestermitglieder, der spielt Posaune und da war ich als Kind eigentlich auch schon immer bei den Auftritten dabei und da war das irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, eigentlich ganz logisch, dass ich auch ein Instrument spiele. Also das, die Frage gab es gar nicht.
Wunderbar. Und jetzt hören Sie vielleicht draußen zu in Kassel.
Vielleicht, wir hoffen es.
50 Jahre Original Kasseler Musikanten. Auf ein halbes Jahrhundert blickt dieser Musikverein aus dem hessischen Spessart heuer zurück. Aktuell mit mehr als 450 Mitgliedern, haben wir gerade erfahren. Da ist ganz schön was entstanden aus den Anfängen vor 50 Jahren. Bei mir Simon Mayberger, Uli Mann, beide aus dem Vorstand, selbst musikalisch aktiv an der Trompete. Ihr beiden, wie hatten das angefangen 1974? Wie lässt sich die Keimzelle der OKM beschreiben?
Ja, also das war am Anfang ein loser Zusammenschluss aus überwiegend jungen Musikern, ganz jungen Musikern, viele sogar noch unter 18, die gemeinsam musizieren wollten, zusammen musizieren wollten. Und daraus hat sich dann, sage ich mal, in den Jahren einfach der Verein entwickelt, wurde dann 1978 ins Vereinsregister eingetragen und ja, und dann haben wir 1980 den ersten Dirigenten bekommen. Die Jugendausbildung dann ein Jahr später, sage ich mal, gestartet, wirklich intensiv gestartet. Und so ist der Verein dann einfach im Laufe der Jahre gewachsen. Also es waren am Anfang mit Sicherheit, ich meine, ich kann es ja selbst nicht sagen, da bin ich zu jung dafür,
ja.
Spannende Jahre und da war viel Pioniergeist erforderlich und den haben unsere Gründungsväter, die Männer der ersten Stunde auch wirklich gehabt und sind am Ball geblieben, wurden auch unterstützt, weil es war mit Sicherheit nicht einfach, dass wir als zweiter Musikverein im Dorf quasi Fuß fassen können.
Ja, da gab es schon einen, ne? Da habt ihr ja vorhin auch schon erwähnt. Also da haben sich dann ein paar Burschen getroffen 1974 zum lockeren Zusammenspiel. Und haben die dann vorher in dem anderen Verein gespielt, oder?
Teilweise ja. Also das waren einfach so die Jugendlichen, die gesagt haben, wir wollen irgendwie vielleicht auch ein bisschen anderen Weg gehen, wollen gemeinsam da was Neues aufbauen. Und ja, die mussten sich da auch erstmal durchsetzen im Ort, ja, weil ich meine, es gab ja einfach schon jemanden, der den Platz inne hatte. Und da war man dann erstmal der Underdog im Dorf, ja.
Der Underdog, ja. Wie ist es heute, das Verhältnis zwischen den Vereinen? Ist gut, oder?
Ja, also es gab, denke ich, schwierige Zeiten.
Wo man mal nicht näher drauf eingeht.
Genau, aber heutzutage haben wir ein super Verhältnis, gute Kameradschaft auch zwischen den Vereinen. Da hilft man sich auch, wo es geht, ja, die Freunde vom Musikverein sind natürlich auch am Wochenende bei uns und spielen bei uns mit. Also da passt alles, ja.
Du hast gerade, Uli, schon die Eintragung ins Vereinsregister angesprochen. Das war laut Chronik, die ich natürlich sehr gut kenne, 1979, stimmt's? Nee, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, genau. Und da wurde das Ganze ja quasi offiziell dann auch festgeklopft und auch der Name, ne? Also Original Kasseler Musikanten. Wie ist es überliefert bei euch so aus den Erzählungen der Gründungsväter? Warum das Original, warum musste das da nein?
Ja, das Original musste nein, so wie es uns überliefert ist, weil wir halt ein Verein waren, der da zu der Zeit ausschließlich oder fast ausschließlich aus Kesseler Musiker bestanden hat. Das hat sich dann auch schon geändert, wo dann auch andere dazugekommen sind, aber das war so die Motivation. Das Musikanten kam dann später dazu und wie du gesagt hast, es wurde dann irgendwann festgeklopft, wurde eine Satzung richtig aufgestellt, ins Vereinsregister eingetragen. Ich glaube, das waren so die Schritte, auch wenn das für einen Verein blöd sich anhört, so ein bisschen professioneller zu sein oder strukturierter, sagen wir strukturierter, das hört sich besser an wie professionell. Und ja, und ich glaube, das ist auch einfach der Grund, warum er dann gerade so ab Anfang der 80er dann auch wirklich eine gefestigte Größe geworden sind und zu dem, was wir heute sind. Also wir haben jetzt am Wochenende auch beim Zeltaufbau gerade die von Anfang an dabei sind, ne, die sagen dann so, oh Mann, jetzt haben wir 50-jähriges Jubiläum, wer hätte damals eigentlich gedacht, dass wir so lange überleben oder dass aus uns so ein Verein wird. Also das ist schon eine beeindruckende
Leistung. Und für den Leuten, von diesen Gründungsvätern, die damals junge Burschen waren, sind jetzt ein bisschen ältere Burschen, aber da sind auch noch welche dabei und aktiv und machen da mit und so.
Ja, von den, also aus der allerersten Stunde, das, da haben wir auch letztes Jahr noch unseren Adi Risbeck geehrt, der heute nicht mehr aktiv dabei ist, aber der war damals noch dabei. Dann ganz kurz nach der Gründung, muss man sagen, dann kamen dann welche dazu, die bis heute aktiv sind. Also ohne, dass wir da, nicht, dass wir da jetzt jemanden vergessen, aber ich denke, kann man drei Leute nennen. Das war der Ferdi Schmidt, der auch bis noch vor 3 Jahren Vorstand war, also den Verein geprägt hat, wie, denke ich, kein anderer. Also ohne den wäre der Verein heute nicht das, was er ist, weil er hat den mit aufgebaut, groß gemacht und wir sind die heutige Zeit geführt. Der Ralf Weidner ist noch aus der Zeit da, der gerade so in den 90ern die Jugendarbeit richtig vorangebracht hat. Da haben wir, da zählen wir heute noch von, was wir damals für eine große Jugend hatten. Und ich denke, der Mattes Mayberger, mein Vater, gehört genauso dazu, der am Schlagzeug ist, der unser Busfahrer ist, der ja, das Mädchen für alles ist, was man so nicht sieht im Hintergrund, ja. Zeugwart und was
da ohne alles die geht immer. Gar nichts, ne?
Und
ohne
die Leute in der zweiten Reihe. Genau, ja. Da haben wir noch ganz viele andere. Also ich könnte jetzt hier stundenlang erzählen, was wir für Leute noch haben, die.
Gut, wir hätten Zeit bis 12, aber wir haben noch viele andere Themen. Genau. Ja. Aber die drei picken wir mal stellvertretend raus und schicken natürlich Grüße auch an alle anderen, die sich engagiert haben. Wie würdet ihr die musikalische Ausrichtung von den Original-Kasseler Musikanten beschreiben? Für welche Musik schlägt euer Herz ganz besonders?
Genau, also vielleicht sollten wir jetzt, wir haben vorhin viel über Stammorchester geredet. Das Stammorchester, um das, sage ich mal, abzurunden, hat natürlich seinen Fokus auf die böhmisch-mährische Blasmusik. Natürlich die alten Klassiker von Ernst Mosch oder Robert Peyer im Repertoire, aber auch von heute moderneren, spritzigeren Formationen wie die Kaisermusikanten oder die Scherzachtaler, die in den 2000er Jahren erfolgreich sind und jetzt wieder ein Revival starten. Da sind wir Viera Blech und so weiter. Also da haben wir wirklich, sind wir breit aufgestellt in der böhmisch-mährischen Blasmusik. Natürlich haben wir auch im Repertoire auch modernere Unterhaltungsmusik. Aber wie gesagt, unser Fokus liegt schon auf der böhmisch-mährischen Blasmusik. Die Festzelte zu unterhalten, das ist, sage ich mal so, das Stammorchester.
Die anderen Gruppen, da haben wir noch viel Zeit. Lass uns hier nochmal auf Stammorchester den Fokus setzen. Simon, was gefällt dir an der Musik? Warum schlägt dein Herz dafür?
Das ist einfach, ich weiß nicht, das reißt einen mit, egal ob man jetzt selbst Musik macht oder wenn man dann, gerade jetzt so bei so Musikfesten, da spielt man dann ja und da kommen noch 5 andere Orchester und man sitzt im Festzelt und hat einfach einen Riesenspaß dazu zu hören. Das geht irgendwie ins Blut einfach. Ja.
1974 war es, da sind die Original-Kasseler Musikanten gegründet worden im Spessart und gestern war es, da bin ich die Jubiläumschronik nochmal durchgegangen, die jetzt erschienen ist zum 50-jährigen Jahr für Jahr und da ist mir ein Eintrag aufgefallen, unter anderem aus dem Jahr 1996, also gut 2 Jahrzehnte nach der Gründung und zwar hat da mit einem gewissen Uli Stab zum ersten Mal ein Mann aus den eigenen Reihen die musikalische Leitung übernommen, also das Amt des Dirigenten, Frage an 2 der Originalen, Simon Mayberger und Uli Mann. Inwiefern war das ein Meilenstein für euren Verein, diese Besetzung des Dirigentenjobs mit einem Eigengewächs?
Also ich kann mich noch gut erinnern. Ich war damals auch als junger Mann, gerade volljährig auch, also 1996 war ich schon ein bisschen länger volljährig, ein Jahr. Aber war damals auch im Vorstand gewesen und da kam einfach das zustande, dass wir neuen Dirigenten gesucht haben und gebraucht haben. Wir hatten auch einige Probedirigenten da gehabt Und ich kann mich noch an eine Probe erinnern, da hieß es dann, da war der Probedirigent bei uns im Saal, damals in der Gastwirtschaft beim Bonus, noch nicht die Treppe unten, und dann hieß es dann schon, wir nehmen den Uli. Oder aus Reihen des Orchesters kam dann so, und der Uli soll das machen. Mhm. Und natürlich gab es da insgesamt, auch außerhalb des Vereins, eine gewisse Grundskepsis, als die Entscheidung getroffen worden ist, ob der Uli das kann. So der typische Satz, der Prophet im eigenen Land, der zählt nichts. Und ich glaube, jetzt heute nach 28 Jahren, wo der Uli vor uns steht und uns dirigiert, ist es immer noch, sieht man eigentlich, dass das doch funktioniert und dass das eigentlich eine Erfolgsgeschichte war und dass wir eigentlich ich würde jetzt mal sagen, dass das eine der besten Entscheidungen war, die in den Vereinen in den 50 Jahren getroffen worden ist, den Uli da zum Dirigenten zu machen. Das hat uns auch, unser Stammorchester damals auch nochmal wirklich auf ein ganz neues Niveau gehoben.
Ich meine, für den Uli selbst, man kann ihn jetzt nicht fragen, weil er hört vielleicht zu, aber er ist nicht hier. Aber ich stelle mir vor, wenn jetzt da klar vor ist, ein musikalischer Leiter von außen, da benimmt man sich vielleicht auch ein bisschen besser, wenn da einer von außen kommt. Und jetzt auf einmal ist es einer von euch, der Uli, den man kennt. Und der muss ja dann auch in so eine neue Rolle erstmal reinwachsen. Ne? Also auf einmal Leitung steht vorne, Autorität. Und trotzdem ist er halt noch der Kumpel von nebenan. Ne? Wie hat er das geschafft?
Ja, also das war, klar, das war ein Teil, ne, dessen, wo Skepsis da war, und das hat aber eigentlich von Anfang an wirklich gut geklappt. Er hat sich die Autorität erarbeitet, sie ist auch nie in Frage gestellt worden, und ich muss sagen, wir haben schon einen lockeren Umgangston. Ich wollte eben schon sagen, wie du gesagt hast, man benimmt sich vielleicht besser, wenn da jemand von außerhalb kommt, ob du uns doch irgendwie persönlich kennst. Nein, Spaß beiseite. Wir haben einen lockeren Umgangston, aber irgendwann ist es auch mal so weit, wenn der Ton zu locker wird, und dann zieht der Uli auch die Zügel an und sagt so, und jetzt ist immer Spaß vorbei, jetzt müssen wir auch gescheit was proben. Und da muss auch was bei rumkommen, und ich glaube, das funktioniert wirklich gut, und ich glaube, wir können dann es passt einfach. Ne? Das muss man einfach so sagen.
Ich meine, wenn der musikalische Leiter aus den eigenen Reihen kommt, dann muss ja auch viel gut laufen oder gut gelaufen sein so im Verein. Lass uns mal über Nachwuchsarbeit reden. Das ist ja bei euch ganz groß geschrieben, offensichtlich. Es gibt ganz verschiedene Gruppen, die verschiedene Altersstufen abdecken auf verschiedenen Ebenen. Warum ist, Simon, das euch so wichtig, die Nachwuchsarbeit im Verein?
Ja, der Verein muss ja einfach eine Zukunft haben, und dazu braucht man neue Musiker, und das haben wir früh in Angriff genommen, schon früh Jugendorchester gegründet. Ich habe schon mal angedeutet, so in den 90ern ging eigentlich so der richtige Hype dann los. Da hatten wir, muss man denke ich nennen, unseren Jaro, der Jaroslav Zakutski, der auch mit dem Uli wahrscheinlich, sind das die zwei, die unseren Verein musikalisch mit am größten geprägt haben. Echter Böhme, der in Prag studiert hat und dann nach Deutschland kam und bei uns die Instrumentenausbildung für die Blechbläser gemacht hat, Jugendorchester aufgebaut hat, bis wir dann irgendwann wirklich ein Jugendorchester mit 40 Musikern hatten und dann schon gesagt haben, jetzt brauchen wir noch ein Schülerorchester, weil es einfach zu groß schon wird. Ja. Und davon zählen wir heute noch. Also da sind ganz viele, die damals als Jugendliche angefangen haben, die heute die gestandenen Musiker in der Stammkapelle sind.
Und ihr habt auch sozusagen, sagt man denn, ja, eine Art musikalischen Kindergarten. Ich habe mal gesehen, die heißen OK-Minis. Wie mini sind die denn? Also wann geht es da los bei euch?
Ja, die ganz Kleinen, die kommen schon mit Eltern dann natürlich schon mit einem Jahr zu uns. Da geht's dann, da wird getanzt und gesungen gemeinsam, kleine Rhythmusinstrumente. Einfach aus Spaß, dass die Kinder irgendwie mit Musik in Berührung kommen.
Das ist jetzt aber kein Ersatz für die Kita, sondern ein Zusatzangebot sozusagen. Ihr seid nebenher nicht noch auch noch Erzieher dann.
Nee, wir haben keinen eigenen Kindergarten noch.
Der Uli starb, das ist der einzige Erzieher wahrscheinlich bei uns noch.
Ja, genau. Aber also es geht wirklich ganz, ganz früh los, und dann gibt es noch eine Gruppe Young Band, eine junge Band. Das sind da wahrscheinlich schon nicht mal ganz so mini, ne?
Genau, also da geht es dann, ich sag mal so, zweite, dritte Klasse normalerweise, das ist so. Früher ging es bei uns wirklich nur los mit der Einzelausbildung, und dann irgendwann ging es in das Jugendorchester, und wir haben dann vor ein paar Jahren gesagt, da war gerade auch in Schulen viele diese Bläserklassen in Mode, und das hat einfach den Vorteil, dass die Kinder gleich motiviert in der Gruppe ein Instrument lernen, und das haben wir dann auch aufgegriffen, und das ist quasi unsere Young Band, da fangen die in der Gruppe schon an, ein Instrument zu lernen, und spielen aber auch eben gleich zusammen.
Meine Kinder sind 8 und 9, und da stellen sich jetzt dann gerade im Grundschulalter die Weichen. Ne? Wo geht's hin? Also was machen die so in ihrer Freizeit? Und Also Sport ist natürlich auch immer ein Thema. Bei uns in Versbach, im Stadtteil von Würzburg, gibt es zum Beispiel einen Sportbund. Da kommt die Tischtennisabteilung in die Grundschule, lädt ein zum Schnuppertraining. Mein Sohn, der kickt und spielt Tennis und so weiter. Natürlich Feuerwehr sucht Leute. Da ist der Musikverein auch noch, der sucht auch Leute. Irgendwie ist doch die Konkurrenz ganz schön groß geworden, ne, an Freizeitaktivitäten. Wie geht ihr damit um?
Also ich glaube, es ist schon schwieriger geworden, die Kinder zu motivieren. Das ist ja halt auch so, es sind halt auch mittlerweile, ne, Geburtenraten und so weiter. Es sind weniger Kinder da wie früher. Von der Seite ist das schon eher schwieriger geworden und da kämpfen wir auch. Wir sind froh über jeden, der kommt. Die goldenen Zeiten, die der Simon angesprochen hat, da war es auch irgendwie so gefühlt ein bisschen moderner, Kinder dann zum Musik machen zu schicken. Der Herausforderung müssen wir uns stellen und da arbeiten wir auch wirklich ganz aktiv dran, dass das auch, dass wir da auch am Ball bleiben. Ja, es ist schon, wie du halt gesagt hast, ne? Jeder will die Kinder bei sich im Verein haben und die Kinder können halt auch nicht fünf Hobbys in der Woche irgendwo haben, weil dann machen sie irgendwas nicht richtig oder nicht wirklich engagiert, sind nicht richtig bei der Sache und die Zeit gibt es ja auch gar nicht irgendwo her. Vielleicht noch zwischendrin, wir haben noch zwischen den OK Minis und quasi unserer Young Band noch eine Blockflötengruppe, da sind wir momentan wirklich richtig zufrieden, da haben wir richtig guten Zulauf jetzt gehabt, da hoffen wir, dass wir die dann auch in die Young Band mit rübernehmen können, einen Großteil, und ja, dann kann es weitergehen im Verein.
Simon, du bist ja auch nur nicht ganz so alt, ne? Ein junger Kerl. Als du dann so reingewachsen bist in den Verein, hast ganz früh angefangen, ist ja auch attraktiv für junge Leute, gerade so im jugendlichen Alter, wenn sie auch merken, sie können selber auch Ideen einbringen und umsetzen. Es ist nicht alles so starr, man muss sich nur anpassen, sondern kann auch selber was auf die Beine stellen. Wie schafft ihr das?
Ja, auch da, jetzt, der Uli ist ja nicht unser einziges Eigengewächs. Wir haben, das war schon immer groß bei uns, dass wir in der Jugendarbeit die Jugendlichen auch mit reingenommen haben in die Organisation. Also wir hatten dann ein großes Jugendleiterteam, die sich engagiert haben. Ich habe es schon angedeutet, wir hatten dann eine Schülerkapelle gespielt, organisiert und haben die aufgebaut, die quasi so das Einstiegsalter aufgegriffen hat. Und das hatte ich damals dann übernommen und das ging auch, da war ich 15 oder 16 und ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, wie man als Vorstand so eine Verantwortung auch jemandem gibt, der 15, 16 ist und die Chance gibt, und da bin ich bis heute dankbar für, das hat richtig Spaß gemacht und ich denke, das ist aber auch was uns auszeichnet, dass man einfach auch jedem, der irgendwie was will und was machen will, dem geben wir die Chance und der kann irgendwas auch bei uns im Verein einfach, ja, machen.
Ja, es gibt ja nichts Frustrierenderes, als wenn man ja die Möglichkeit kriegt, auch mal Fehler zu machen. Ne?
Genau.
Bleib mal musikalisch, auch musikalisch beim Thema Jugend und Nachwuchs. Haben wir es rausgepickt, unser Musikredakteur David Sam, was hier super gut reinpasst. Das ist nämlich der Fränkische Kinderchor mit dem Titel »Lass doch der Jugend ihren Lauf«. So, um die Jugend ging es gerade, aber auch im fortgeschrittenen Alter, es ist nie zu spät, um anzufangen. Das gilt für viele Bereiche im Leben und das gilt auch, wenn es darum geht, vielleicht doch mal loszulegen mit der Musik, mit Musik machen, ein Instrument in die Hand zu nehmen, sich auszuprobieren und im besten Fall auch zusammen mit anderen Musik zu machen, nicht nur im stillen Kämmerle. Manchmal fehlt ja in jungen Jahren die Zeit, vielleicht auch das Geld für Instrumentalunterricht. Und Simon und Uli von den Original-Kasseler Musikanten, gerade auch für Spätberufene, habt ihr bei euch ein spezielles Angebot im Verein, und zwar das Projekt Auftakt 07. Was ist denn die Grundidee von diesem Projekt Auftakt 07?
Ja, das ist so ein, ich glaube, damals eher so aus einer Bierlaune entstanden.
Das sind immer die besten Ideen. Oder oft, nicht immer.
Zumindest im Moment, aber das war eine Bierlaune, die sich durchgezogen hat, die wirklich Erfolg war. Da waren einfach Leute, die passiv bei uns im Verein waren und auch gesagt haben, oh, das ist eigentlich total toll, Musik zu machen. Schade, dass ich das als Kind nie gelernt habe, irgendein Instrument zu spielen. Sonst würde ich das ja auch machen. Und wir hatten gehört, ein bisschen weiter weg, in Wöllstadt, da gab es so ein Orchester schon, quasi eine Bläserklasse, wie das in den Schulen gemacht wird, aber eben dann für Erwachsene. Und da haben sich dann so ein paar zusammengefunden und haben gesagt, hier, das wäre doch auch mal was, das machen wir. Und ich denke, da kann man den Burkhard und den Jörg bei uns erwähnen, die dann das in die Hand genommen haben und gesagt haben, lass uns das mal machen. Wir nehmen uns da einen Dirigent und bauen das mal auf. Und das wurde ein Riesenerfolg. Also wir hatten in der Hochzeit 50 Musiker, sind jetzt auch wieder ein bisschen weniger, aber die wirklich da ein Instrument von klein auf gelernt haben. Später kamen auch andere dazu, die haben schon mal woanders gespielt, aber dann vielleicht 20 Jahre kein Instrument mehr.
Pause, wie im Sport ja manchmal auch, ne?
Genau, und da ist so ein zweites großes Erwachsenenorchester bei uns entstanden, das es bis heute einfach gibt, ja.
Im Sport würde man sagen, die zweite Mannschaft, ne?
Oder alte Herren.
Ja, alte Herren. Alte Herren und Damen. Genau. Ist gemischt bei euch, ne?
Ja, ja. Ja.
Auch das auch der Auftakt 07. Was sind da für Leute, die da zusammenkommen, also unterschiedlichen Alters? Wie alt ist der oder die Älteste, weißt gerade? Oder wie hoch geht's rauf, altersmäßig, bei Auftakt 07?
Ja, ich sage jetzt schon, da geht's schon weit in die 70er rein. Mhm. Also nicht 70er Jahre geboren, sondern wirklich in die hohen 70er. Und man muss halt einfach sagen, das Orchester hat von Anfang an nie versucht, jetzt sage ich mal, das Stammorchester zu kopieren. Das hat schon immer ihren eigenen Stil, ihre eigene Musikrichtung, eher auch ein bisschen so auf Popsongs, also modernere Unterhaltungsmusik getrimmt. Und ja, ist da wirklich zum guten zweiten Standbein für uns geworden, auch wiederum wieder einzusteigen. Wenn man, wir haben weniger Auftritte wie jetzt vom Stammorchester, da gibt es auch viele Musiker, die sagen, mir macht das Spaß, ich gehe in die Probe. Möchte aber jetzt nicht in der Sommersaison jeden Sonntag durch irgendwelche Festzelte tingeln. Und da ist das da auch das perfekte Standbein, dass man da hingehen kann und auch die Gemeinschaft von unserem Verein erleben kann.
Ich habe ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, ich finde es immer ganz toll beim Musikmachen, wenn man eben auch mit anderen zusammenspielt und nicht nur im Übungskeller vor sich hinkniedelt und immer perfekter wird, vermeintlich. Aber wenn es dann darum geht, mit anderen zu spielen, dann steht man erstmal da. Gerade bei diesen Wiedereinsteigern oder Neueinsteigern, dieses frühe Zusammenspielen, warum ist das wichtig?
Ja, weil das ist einfach Motivation. Wie du sagst, ja, wenn ich im Keller spiele, dann kann ich üben und üben und üben. Aber so habe ich einfach Leute um mich rum. Es ist ja auch nicht nur die Musik, die dazugehört, sondern einfach, dass man auch nach der Probe mal mit einem Bierchen zusammensteht und sich unterhalten kann und ja, da viele Freundschaften findet.
Kommt es auch mal vor, dass Leute von Auftakt 07 ins Stammorchester wechseln, weil man merkt, der hat wieder Feuer gefangen oder die und da ist was da und den können wir auch im Stammorchester gut gebrauchen?
Also in der Tat haben wir jetzt in den letzten 2-3 Jahren ist das jetzt 3-4 Mal passiert, ne? Dass da Leute bei Auftakt die ganze Zeit gespielt haben oder auch dort weiterspielen und dann aber gesagt haben, ich möchte aber trotzdem auch im Stammorchester Fuß fassen. Und ja, das ist ja auch so ein Teil der Idee von Anfang an gewesen, da eine gewisse Durchlässigkeit zu machen. Vielleicht fängt dann einer vorher und sagt so, ach, ich mag dann auch gern die traditionelle böhmisch-mährische Blasmusik dann irgendwo machen oder geht dahin. Also wir sind da als Verein, es gibt auch Leute aus dem Stammorchester, die haben früher dann auch bei Auftakt, sage ich mal, mitgespielt und haben vielleicht noch ein zweites Instrument gelernt. Ne? Die haben vorher was ganz anderes gespielt und haben gesagt, ich gehe zu Auftakt und tue dort nochmal mir ein zweites Instrument anlernen. Also da sind wir durchlässig und ich glaube, das zeichnet uns auch als Verein, sage ich mal, wirklich aus. Ne? Also wir haben ja so auch das Motto, der Verein für die ganze Familie.
Von den OK-Minis bis in die hohen 70er, 80er.
Ja. Genau, und das ist, glaube ich, auch das, was uns wirklich, wirklich immer auszeichnet, dass wir auch ein sehr familiärer Verein sind.
Und vielleicht auch ganz gut, dass sich von der Musikrichtung, von der Musikliteratur, wenn man so sagt, dass sich auch ein bisschen unterscheidet, ne? Dass es nicht austauschbar ist sozusagen, die einen spielen es nur vielleicht ein bisschen perfekter als die anderen, sondern dass die auch da klar eine andere Ausrichtung haben. Ne?
Ja, genau, das gehört dazu, also dass man einfach ja nicht nur vom Alter unterscheiden kann, sondern verschiedene Musikgeschmäcker unter einen Hut bringen kann. Ja.
Was war der bisherige Höhepunkt in der Historie von Auftakt 07, was würdet ihr sagen?
Naja, ich würde gar nicht so den großen Höhepunkt, aber ich glaube, wenn man so die Entwicklung sieht von wirklich Leuten, die ja, muss man ja wirklich sagen, anfangs vielleicht keine Noten lesen konnten und die einfach ein paar Jahre später einfach auf einer großen Bühne stehen und Leute unterhalten und jetzt ein Kurkonzert geben oder so und die Leute applaudieren. Ich glaube, das ist schon was Besonderes, weil, sind wir mal ehrlich, es ist einfach als Kind leichter, ein Instrument zu lernen und das ist schon eine Herausforderung, das in einem gewissen Alter noch zu machen und wenn man das dann so hinkriegt, dann muss man schon sagen, Hut ab, ja.
Und es ist auch kann Mut machen, ne? Also einfach, wenn man merkt, man kann noch was ganz Neues beginnen. Ich habe ja vorhin gesagt, es ist nie zu spät, um anzufangen. Das gilt fürs Instrument, das gilt für Sprachen. Und ja, wir hören jetzt aber noch mal was von eurem Stammorchester, von den Originalen aus Kassel im hessischen Spessart. Was haben wir rausgepickt? Wir haben ja einen musikalischen Blick in den Süden von Deutschland und wir hören jetzt mal rein in die Bodensee-Polka. Ihr 50-jähriges Bestehen feiern die Original-Kasseler Musikanten jetzt am kommenden Wochenende. Das ist erstmal ein Grund zur Freude, aber es macht auch viel Arbeit, wie so vieles, was die Originalen auf die Beine stellen das Jahr über. Vom Musikkindergarten, den OK-Minis, bis zu den Proben, von Konzerten bis zur Jubiläumsfeier, die jetzt am Wochenende stattfindet. Da steckt viel Herzblut drin, viel Zeit und Energie. Und jetzt gleich in Stunde 2 von Habe die Ehre, da redet man unter anderem darüber, was es braucht, um so einen Verein seit 5 Jahrzehnten am Laufen zu halten. Es geht ums Ehrenamt, es geht ums Miteinander und um gesellschaftlichen Zusammenhalt.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Im bayerisch-hessischen Grenzgebiet tummeln wir uns heute im Gespräch mit zwei von insgesamt rund 450 Original-Kasseler Musikanten. Seit genau 15 Jahren gibt es diesen Verein aus dem Dorf Kassel im hessischen Spessart und diese Musikanten überwinden, spielen Grenzen durch die Musik der verschiedenen Gruppen und Orchester, denn die Beziehungen zur Musikszene auf der bayerischen Seite sind eng. Die Liebe zur böhmischen Blasmusik ist groß und auch die Reiselust der Original-Kasseler Musikanten ist groß. Konzerte führen sie nach Tschechien, nach Belgien oder Frankreich und so machen auch wir uns gleich auf die Reise quer durch Europa sozusagen und quer durch die Region und rein in die Spessartäler und spüren ihr nach der verbindenden Kraft der Musik. Und musikalisch steigen wir jetzt eine Stunde zwei mit dem Titel, der passt wunderbar zu unserem halben Jahrhundert, Original-Kasseler Musikanten. Das ist die Musikkapelle Kleiner Odenwald und Wenn man 50 wird. Simon Mayberger und Uli Mann, zwei Musikanten von den Originalen aus dem Dorf Kassel in Hessen. Sagte mal ihr zwei, wie weit oder wie nah ist es denn jetzt eigentlich genau von eurem Dorf in Hessen rüber nach Unterfranken in den bayerischen Spessart?
Ja, das hat sich über die Geschichte mehrfach verändert. Heutzutage kann man durch den Wald laufen, da ist man in 1-2 Kilometer schon an der Grenze.
Echt?
Genau. Aber man muss sagen, so gerade unser Dorf Kassel und das Nachbardorf Wirtheim mit Bad Orb, das ist so eine Region, die einfach über die Jahrhunderte von Herrschaftshaus zu Herrschaftshaus immer mal verschenkt wurde.
Ist ein wenig rumgereicht worden.
Genau, da waren wir mal bei Mainz, dann waren wir mal bayerisch, dann waren wir mal wieder in Preußen und das hat sich über die Jahre einfach stark gewandelt. Ja.
Und wo geht's da bei euch durch den Wald? Also wo, in welche Richtung muss man laufen von Kassel aus und wo landet man dann in Unterfranken?
Also die nächste Verbindung, wenn man wirklich durch den Wald läuft, auf die Höhe, sage ich mal, hoch, dann kommt man im Kahlgrund dann auf der anderen Seite raus, im Landkreis Aschaffenburg. Ja. Wenn man dann ein bisschen weiter wegfährt, dann, also per Landstraße, sage ich mal, sind es ein paar Kilometer mehr bis zur Grenze. Also von der Seite her fußläufig, die nächste Verbindung ist rüber in den Kahlgrund.
Mhm. Inwiefern spielt es für euch, die ja, in so einer Grenzregion zwischen den Bundesländern leben, eine Rolle im Alltag spürt oder denkt man da so, jetzt bin ich in Hessen oder jetzt bin ich die 2 Kilometer durch den Wald, jetzt bin ich in Bayern im Kahlgrund, oder ist das eh alles Spessart und gehört zusammen für euch?
Ja, also ich habe schon das Gefühl, es gibt einen gewissen Zusammenhalt einfach im Spessart und da ist es dann egal, komme ich aus dem hessischen Teil, aus dem bayerischen Teil und man hat schon irgendwie so eine gemeinsame Wellenlänge. Ja.
Also so eine Spessart-Identität?
Ja, so kann man schon sagen, ja.
Mhm. Genau.
Siehst du es ähnlich, oder?
Also ich sage jetzt mal so, es wird oft ja schon so sein, beruflich, ne? Der Beruf prägt ja viel, auch die Menschen. Früher war es in den Dörfern die Landwirtschaft, die Leute sind auch nicht so weit zum Arbeiten weggekommen. Jetzt muss man halt schon sagen, dass natürlich viele bei uns auch ins Rhein-Main-Gebiet dann eher pendeln. Ne? Und ich denke schon, dass bei uns viele pendeln. Aber gerade wenn wir auf so Festen sind, ne, dann ist der Grenzverkehr, sage ich mal, schon viel, viel größer. Das ist auch bei uns von der Musik. Wir haben, seit wir bestehen, schon immer Freundschaften, sage ich mal, auch ins Unterfränkische und dort auch. Und dann ist man auf dem Musikfest und dann sagt man, ach, euch haben wir noch nie eingeladen, habt wollt ihr auch mal zu uns kommen. Und dann tauscht man sich auf so Festen natürlich schon aus. Wie läuft denn das bei euch? Wie läuft denn das bei uns? Was sind die Unterschiede? Was haben wir denn gemeinsam? Und wie ist denn das Leben? Und ich glaube, da findet eigentlich der große Austausch zwischen den zwei Bundesländern, die den Spessart teilen, dann auch wirklich statt.
Das ist dann schön, dass der große Austausch eigentlich im ganz Kleinen dann stattfindet, genau. Und gelebt wird, ne?
Ja.
In den Gesprächen, im Zusammenspielen, Zusammensein. So eine Spessart-Identität, die ihr gerade angedeutet habt, so in den Raum geschmissen, wie könnte man die beschreiben oder greifbar machen? Was macht den Spessart da aus?
Ja, dem Spessart, der sagt man ja schon immer so aus, dass er schon sehr kernig ist, sehr urig. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Einen harten Kern hat, aber ich denke auch eine weiche Schale. Und ich glaube, dort wird gut gefeiert. In den Dörfern ist immer was los. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja. Und sympathisch sind sie offenbar, ne? Wie man euch sieht zum Beispiel.
Vielen Dank.
Es ist ja immer ein bisschen zweifelhaft, finde ich, von den Leuten zu sprechen, ne? Und dann verallgemeinern. Aber vielleicht gibt es ja da so Gemeinsamkeiten, die man so ansprechen kann, feststellen kann. Merkt man den Leuten im Spessart dann an, ob sie jetzt von der hessischen oder bayerischen Seite kommen? Merkt ihr das?
Also ich glaube jetzt schon so, dass die von der bayerischen Seite kommen, sich eher so als abgeschlossenen Raum dann eher sehen und sage ich mal so, die aus dem hessischen Spessart eher so dann auch mal rüber über die Grenze schauen im direkten Grenzverkehr, also wo jetzt Ortschaften direkt nebeneinander liegen, glaube ich, da merkt man das nicht. Wenn man jetzt, aber der Spessart ist ja jetzt auch nicht ganz klein,
das stimmt, ja.
Dann sage ich nicht so, wie ich es beschrieben habe, ne? Dann ist, glaube ich, schon... Muss man manchen erklären, dass es auf der hessischen Seite auch noch einen Teil vom Spessart gibt. Das ist einfach so.
Naja, man muss auch manchen in Bayern erklären, dass Aschaffenburg in Bayern liegt, ne?
Das auch, ja.
Gerade so die Region Aschaffenburg, Ascheberg, das ist ja schon eine spannende Mischung. Also ich habe da relativ viel Kontakte auch beruflich schon gehabt. Und dann, wenn man den Leuten begegnet, die fühlen sich schon dem Freistaat Bayern zugehörig. Aber jetzt so, also sprachlich geht es ja dann schon rüber ins Hessische, ne? Und viele arbeiten auch da in der Metropolregion Frankfurt oder Essen und Trinken hat auch viele Bezüge zu Hessen, Ebbelwoi und so weiter. Jetzt seid ihr aus Hessen, wie stark sind denn die Bezüge von euch rüber nach Bayern vom Selbstverständnis her?
Ja, also man muss auch sagen, ich habe jetzt auch familiäre Beziehungen nach Unterfranken. Meine Frau kommt aus der Nähe von Schweinfurt und da gibt es natürlich Beziehungen, aber auch jetzt über die Musik raus, ja, also Uli hat es schon angedeutet, wir haben ganz viele befreundete Vereine, die einfach aus der Region kommen. Natürlich auch befreundete Vereine aus Hessen, wobei man jetzt sagen muss, aus Nordhessen schon sehr wenige. Also das bezieht sich dann so aufs Rhein-Main-Gebiet, Main-Kinzig-Kreis, Richtung Fulda, Richtung Rhön, aber dann eben auch nach Unterfranken rein.
Und Nordhessen ist dann schon wieder ein bisschen eine andere Baustelle.
Das ist dann schon gedanklich irgendwie doch weiter weg, ja, muss man so sagen.
Gehen wir mal auf die sprachliche Ebene. Ihr habt ja einen Dialekt bei euch. Verzeiht mir, wenn ich es probiere, überhaupt den Namen des Dialekts auszusprechen, Kesseler Blatt.
Genau.
Einigermaßen gut ausgesprochen?
Ja, das war akzeptabel.
Kesseler Blatt. Was ist charakteristisch für eure Mundart? Wie würdet ihr das beschreiben?
Was ist charakteristisch? Ja, jetzt müsste ich ein Sprachforscher sein und sagen, wo der Dialekt herkommt.
Nee, das wollen wir. Das könnte wahrscheinlich die Frau Fritz Schäubler vom Unterfränkischen Dialektinstitut super gut. Aber so aus deiner Perspektive, der halt da lebt und es auch spricht.
Also ich sage mal so, dieses Urkesseler Blatt ist natürlich, das wird bei den Älteren, bei der älteren Generation schon noch gesprochen. Und wenn du dann vielleicht im familiären Umfeld bist, dann wird es dann auch mehr gesprochen. Wenn man sich jetzt, weil wir haben jetzt gerade über Dörfer hinweg oder zusammen, dann vermischen sich natürlich dann irgendwann die Dialekte, auch wenn die Leute auswärts zum Arbeiten sind. Dann erwischt sich mal, ich habe mal so einen Begriff gehört, irgendwie wie Business-Dialekte. Ne? Also die Leute müssen sich in der Firma auch verstehen. Und was ist charakteristisch? Ich glaube, der hat einfach viele, viele Einflüsse aufgenommen, auch aus denen, ja, der Simon hat vorhin gesagt, wir waren über viele Jahrhunderte mainzerisches Gebiet. Da findet man auch noch, sage ich mal, Einflüsse in dem Dialekt, die von dort auch oder dort auch gesprochen werden. Dann Richtung Fulda hoch, ne? Da gibt es kirchliche Beziehungen, so dann sind auch da Begriffe, die dort im Dialekt auftauchen, die sind bei uns auch mit drin und dann hat man natürlich seinen Urdialekt. Aber wie gesagt, das ist so im Alltag wird das natürlich auch immer weniger, gerade bei den jüngeren Leuten, ne, die, da ist das nicht mal so stark ausgeprägt. Aber zum Glück wurde da auch mal ganz viel niedergeschrieben bei der 1000-Jahr-Feier von Kassel. Und da sind dann auch von der lieben Irmgard Becker zwei Bücher im Laufe der Jahrzehnte.
Eine Mundartautorin, oder?
Ja, und die hat da viel niedergeschrieben, auch Begrifflichkeiten, wo man dann auch immer nachblättert. Und natürlich hat man verschiedene Begrifflichkeiten, die kennt 10 Kilometer weiter kein Mensch, die trotzdem ganz normal im Alltag weiterhin benutzt werden.
Könnt ihr mal Beispiele geben, falls euch jetzt welche einfallen auf die Schnelle und spontan?
Also ich finde immer so schön, wenn man bei uns zattiert, dann streitet man.
Zattiert.
Dann streitet man, das ist so ein Begriff, der fällt mir jetzt eigentlich wenig ein.
Habe ich noch nie gehört.
Ja.
Ich finde den Begriff für Löwenzahn ganz schön. Das sind die Gagglesbisch, die man immer ausreißen muss. Ja.
Gagglesbisch.
Also es gibt schon so bestimmte Begrifflichkeiten, die man auch sonst irgendwie gefühlt nirgendwo hört.
Ja. Und wenn man sich über Löwenzahnblätter streitet, zattiert man über die Gagglesbisch.
So sieht's aus.
So sieht's aus, ja.
Wir werden ja gleich ein Lied hören hier im Programm von BR Heimat. Das habt ihr uns mitgebracht, empfohlen sozusagen, von einer Gruppe namens Erkberg Trio. Die singen in eurem Heimatdialekt. Dialekt, ne, im Kesseler Blatt. Erzählt uns mal was über dieses Trio. Was sind das für Leute? Sind die eng verwandelt mit eurem Verein, oder?
Nee, eigentlich weniger. Man muss dazu sagen, also das, was ihr jetzt von uns zwei hier hört, ist vielleicht eingefärbt vom Kesseler Blatt, ist aber wahrscheinlich von dem Ur-Kesseler Blatt schon sehr weit weg. Da würdet ihr uns sehr schwer verstehen. Das sind aber noch hier Jungs, die pflegen das. Die schreiben Lieder in eben Kesseler Blatt und erzählen Geschichten aus dem Dorf. Und das ist ein Trio, was aber auch immer mal noch weitere Musiker mit anzieht. Aber so das Kerntrio, das sind eigentlich der Nico Mayberger, der Flo Mayberger und der Rainer Fass, die das pflegen und die schon seit 20 Jahren, glaube ich, aktiv sind, jetzt auch wieder aktiv werden. Vielleicht kleine Werbespot.
Am 9. Das war jetzt der Jingle für Werbespot.
Genau, am 9. August, da treten die auch wieder auf, 19.30 Uhr und natürlich auf dem Erkberg. Das ist unser Dorfberg. Berg ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ist ein kleiner Hügel, aber das ist eben da, wo das Erkberg-Trio seinen Namen hat.
Also gibt keinen Skilift am Erkberg.
Nein, den kann man schon noch zu Fuß gut besteigen.
Jetzt heißen die Mayberger, du heißt Mayberger, sind das deine Geschwister, oder?
Nee, nicht verwandt oder verschwägert oder nur über viele Ecken.
Ja, verschaffen wir uns doch mal selbst einen Eindruck. Vom Erkberg-Trio aus Kassel im hessischen Spessart mit ihrem Lied Kesseler Leut.
Gucke mal, der Kind Kurt, und er wäre der schönste im Ort. Der ist zwar ein bisschen blöd, doch bei der Wachsleit hat ein Stau im Brett. Gucke mal, der Kind die Dres, schiebt schon wieder keine Schäß. Hat schon welche sechste Horn, aber immer noch kein Mann. Kellen all leben long, Kellen long, Kellen all leben long, Kellen long, Kellen all leben long, Kellen long, jetzt ist neue Leide Kind.
Die Heimat der Original-Kasseler Musikanten, die liegt im Spessart, aber ihr Wirkungskreis, der geht weit darüber hinaus. Uli Mann und Simon Mayberger aus dem Vorstand, beim Blick in eure Chronik der vergangenen 50 Vereinsjahre habe ich festgestellt, ihr seid ein sehr reiselustiger Verein, der gern unterwegs ist für Gastspiele und Konzerte. Da ist alles aufgeführt, auch eben Konzerte in anderen Ländern. Jetzt hat ja der was zu erzählen, der eine Reise tut. Das wollen wir jetzt mal machen. Aber zunächst mal, warum ist es in euch wichtig, auch im Ausland unterwegs zu sein mit eurem Musikverein und den Orchestern?
Also ich glaube erstmal, klar, die Auslandsauftritte, die haben sich so ergeben, sage ich jetzt mal. Wir sind immer interessiert, irgendwo ein schönes Reiseziel zu haben, wo man nicht nur zum Musikmachen hinfährt, sondern auch, sage ich mal, drumherum noch vielleicht was erleben kann. Am besten vielleicht irgendwo ein Fest ist, irgendein Festival oder sonstiges. Und dann ist ja, wenn man als Verein unterwegs ist, da ist ja immer was los. Ne? Da passiert ja was auf so Tagen und so. Und ich finde, solche Vereinsausflüge, die schweißen auch zusammen. Ich meine, klar, gibt es natürlich auch immer wieder Pannen, die passieren, über die sich dann vielleicht mal aufgeregt wird oder dann vielleicht auch immer gelacht wird im Nachgang. Aber es ist einfach schön, wenn man mehrere Tage zusammen als Verein irgendwo unterwegs ist und das stärkt einfach die Gemeinschaft. Und das war schon immer schön und wir haben ja natürlich einige Anekdoten in den letzten Jahrzehnten gesammelt. Das ist schon.
Du solltest in den Medien arbeiten. Du hast die Leute jetzt so neugierig gemacht. Da fiel das Wort Pannen und das Wort Anekdoten. Schießt mal ein bisschen aus der Hüfte. Fällt euch was ein? Eine Panne, die irgendwie legendär geworden ist im Verein?
Panne fällt mir jetzt spontan keiner ein, aber gerade so, so auf Fahrten passieren einfach interessante Sachen, weil er erlebt ganz viel. Also ich finde immer, ich denke mal gern zurück nach Frankreich, weil in Frankreich in Saint-Étienne-du-Bois, da waren wir zweimal. Was da so das Besondere war, wir waren nicht irgendwie im Hotel untergebracht, sondern das war mit einer Nachbargemeinde Linsengericht, die hatten da eine Verschwisterung mit dem Ort.
Das ist eine Gemeinde bei euch in Hessen, genau. Linsengericht.
Genau. Ja. Mhm. Und da waren wir untergekommen bei ganz vielen Gastfamilien. Und das war schon speziell, man ist immer so zu zweit, zu dritt irgendwo in der Familie untergekommen. Und man musste zu sagen, nicht jeder spricht Französisch. Und dann wird es genau. Bei den Franzosen vielleicht mit Englisch schwierig. Und dann ist man 3 Tage irgendwo untergekommen und kann sich nur mit Händen und Füßen verstehen. Aber das klappt auch, ja.
Und versteht sich trotzdem gut,
ja. Und versteht sich trotzdem gut, ja. Also ja. Ich weiß noch, wir sind angekommen und gleich viel gegessen natürlich und es wurde was getrunken und wir wurden gleich begrüßt mit, also Wein gibt es bei uns immer dann, wenn es halt nur Käse gibt, dann trinken wir auch mal einen Wein. Und ich habe das Prinzip dann verstanden, nach 3 Tagen gab es nämlich von morgens bis abends nur Käse. Genau. Und da muss man dann ein bisschen die Lebensart so ein bisschen reinarbeiten, ja.
Ja, ich hatte immer so ein Erlebnis, wo ich in Frankreich dran denken musste, was so lustig war. Wir waren freitags angekommen, dann sind wir in die Gastfamilien gekommen, dann ist erstmal gekocht worden, dann ist erstmal viele Gänge gekocht worden, wie die Franzosen halt so sind. Das ist ja auch interessant zu erleben. Und wir sollten dann abends noch spielen. Und ich habe dann irgendwann Stress in meiner Gastfamilie gemacht und habe gesagt, oh, wir müssen um 21.30 Uhr sollen wir da sein und wir haben irgendwie, sind wir noch beim ersten Gang oder noch nicht beim zweiten.
Bist richtig unruhig geworden.
Und dann, das ist so die deutsche Pünktlichkeit und dann haben wir Gas gegeben beim Essen und wir waren, glaube ich, dann um 22 Uhr in der Halle und waren eigentlich die ersten Musiker, die mit der Gastfamilie dort angekommen sind und die restlichen kamen dann so eine Dreiviertelstunde später. Das ist halt sowas, das ist für uns Deutsche halt einfach ungewohnt und das ist halt auch einfach schön zu sehen, wenn man dann quasi im Nachbarland ist und erlebt solche Dinge. Das war in Frankreich schon legendär und natürlich, wie der Simon gesagt hat, na, Wein, dann gibt es dann zum Abendessen 3 verschiedene Weine für die Vorspeise, für den Hauptgang, für den Nachgang, ne? Also da ist was geboten.
Dieses Saint-Étienne-du-Bois, ich habe mal geguckt, das ist gar nicht so weit weg von der schweizerischen Grenze. Ne? Mhm. Und der Kontakt ist über die Nachbargemeinde von euch gekommen, über Linsengericht, auch ein sensationeller Name natürlich für den Ort. Ne? Und in der Chronik gibt es ein superschönes Gruppenfoto, das offensichtlich da in Frankreich entstanden ist, aus dem Jahr 2008. Da sieht man viele gut gelaunte Menschen. Muss mal genauer hingucken, ob ich euch zwei da auch erkenne. Ja? Und da gibt es eben eine deutsche Flagge und eine französische Flagge und diese gut gelaunten Leute zwischendrin. Inwiefern wird Musik da auch einfach zum Instrument von Völkerverständigung?
Ja, absolut. Ich meine, wie gesagt, wenn man sich sprachlich nicht versteht, musikalisch versteht man sich. Und ich glaube, wir haben da jetzt auf der Bühne eine Musik gemacht, die einfach für die auch fremd war. Und klar, man stellt sich vielleicht in Frankreich vor, wie eine Blaskapelle in Deutschland spielt. Aber wenn man das dann mal miterlebt und die Leute haben gefeiert, haben mitgeklatscht und mitgesungen und das berührt einen dann schon, wenn man da auch in einer ganz fremden Region die Leute begeistern kann mit der Musik, die man sonst eigentlich zu Hause spielt.
Gibt es da in Saint-Étienne-du-Bois auch eine Blaskapelle? Oder seid ihr da sozusagen? Also, es war jetzt kein Austausch, dass eine Kapelle von da zu euch gekommen ist, sondern ihr wart sozusagen Exportschlager aus dem Spessart.
Ist mir jetzt zumindest nicht bekannt. Also, wir hatten nur gespielt, wir hatten keinen Kontakt zu einer Blaskapelle. Ob es eine gibt, weiß ich gar nicht.
Aber es gab da keine, sagen wir mal, Hemmschwelle von den Leuten, sondern die sind von Anfang an mitgegangen. Wie habt ihr das empfunden?
Ja, genau so, wie es der Simon schon gesagt hat. Ne? Das war das Motto des Abends, stand dann immer so unter Bierfest. Mhm. Da haben auch die Linsengerichter das Bier von Deutschland mitgebracht, das dort ausgeschenkt worden ist. Und wie gesagt, stand unter dem Motto Bierfest. Und was gehört zum Bierfest dazu? Da gehört halt auch eine gescheite Blaskapelle dazu. Und ja, für die Franzosen war das dann halt vielleicht mal ein Ausflug in eine andere Welt. Und es war aber schön und wir sind dort super aufgenommen worden. Mhm. Und die Gastfreundschaft war wirklich überragend. Also das war schon zwei Highlights, die zweimal, als wir dort waren.
Und Musik eben als universale Sprache, ne? Über die ja. Muttersprachlichen Barrieren hinweg. Ein anderes Reiseziel, das bei euch öfters auftaucht in der Chronik, das ist Tschechien. Da habt ihr mehrmals an einem Musikfestival teilgenommen. Mal geguckt, das erste Mal war Pfingsten 1998, wenn ich das richtig übernommen habe. Wie ist dieser Kontakt nach Tschechien zustande gekommen?
Ja, das lief, ich habe vorhin schon mal angedeutet, unser Jaroslav Zakutski, der aus Böhmen kommt und der bei uns einfach die Ausbildung gemacht hat, Jugend aufgebaut hat und da kam dann einfach der Kontakt, hieß es dann hier, da gibt es bei mir in der Heimat so ein Musikfest, das wäre doch mal was für euch und da sind wir da zusammen hin, auch mit Jugendorchester, also auch das Jugendorchester hat damals schon beim ersten Mal gespielt und das war auch was ganz Großes, weil man hatte dort eben dann böhmische Kapellen gehört. Da waren Militärmusikkapellen, die dann da waren. In so einem großen, alten Freilichtkino war das, war schon was Besonderes. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist halt auch nochmal eine andere Nummer. Also den Tschechen braucht man ja zu sagen, wie Musik geht.
Ja, das ist dann also das vielleicht ist so der ein Kontrast. Bisschen ein Gegenpol zu Saint-Étienne du Bois in Frankreich, wo es da eben keine Blaskapelle gab. Hier war, seid ihr sozusagen ins Mutterland der böhmischen Blasmusik waren.
Und genau, und dann ist man vielleicht auch ein Tick nervöser, ein Tick motivierter, ne? Weil man will ja nicht zeigen, dass wir es nicht können oder nicht so gut können wie die Tschechen. Also das war auch schon wirklich interessant und wenn man da die Militärkapellen gesehen hat, auf welchem Niveau die da auch gespielt haben.
Also auf das war schon, technischem Niveau.
Also es war auch schon ein Erlebnis und natürlich die Tschechen können ja auch gutes Bier brauen, also ist auch eine Reise wert.
Genau, das war auch die einzige Brauereibesichtigung, auf der wir je waren, die, wo wir von der Brauerei nichts gesehen haben, außer den Essens- und Speisesaal, den Speise- und Getränkesaal.
Also da ging es in die Brauerei, aber dann gar nicht da, wo das Bier gebraut wird, sondern direkt zur Verkostung.
Der Fokus lag auf der Verkostung eindeutig.
Wir haben da so rund noch so ein vertäfeltes Schild erklärt bekommen, was das bedeutet und dann gab es Essen und Trinken. Mhm. Knödelböhmisch war immer so der Aufhänger, ne? Also überall, wo wir hingekommen sind. Ich glaube, wir haben da von Freitag bis Sonntag oder Donnerstag, ich weiß gar nicht, wann wir weggefahren sind. Ich glaube, wir haben jeden Tag Knödelböhmisch zu uns genommen. Das war auch kulinarisch ein Highlight.
So, da haben wir gerade nochmal die Original-Kasseler Musikanten gehört. Zwei von ihnen sitzen wir jetzt live gegenüber im Studio Würzburg, Simon Mayberger und Uli Mann aus Kassel im hessischen Spessart. Ihr zwei, Freud und Leid war gerade der Titel dieses Stücks, wenn wir das mal so ein bisschen programmatisch nehmen für euren Musikverein, den es seit 50 Jahren gibt. Inwiefern lebt denn euer Verein vielleicht auch gerade davon, dass man Freud und Leid miteinander teilt und durch dick und dünn geht zusammen?
Also ich glaube, was halt wirklich uns Originale auszeichnet, wir sind ein sehr emotionaler Verein. Also das merkt man auf der Bühne, wir sind auch, können auch sehr gut euphorisch werden. Klar gibt es im Laufe der Vereinsgeschichte auch immer mal wieder auch Situationen und gerade vielleicht auch vor so Festen, ne, wenn irgendwas organisiert wird, da rasselt man auch mal zusammen, aber wir sind uns da nie böse. Deswegen, das Freud und Leid passt eigentlich schon wirklich richtig gut zu uns und zum Glück haben wir in den Jahren, wo wir zusammen musizieren, eigentlich mehr Freud gehabt wie Leid und ganz viel Freud miteinander gehabt. Also das ist schon, also ich sag, wir sind schon ein geiler Verein, das muss man einfach mal so sagen.
Ja, aber also als Verein? Und dann ist ja jeder noch sozusagen eine Einzelperson, die da zur Probe kommt und bei den Auftritten sitzt in diesem Klangkörper zusammen mit den anderen. Und jeder hat ja so seine eigene Geschichte auf dem Buckel. Ne? Da gibt es gute Phasen, es gibt vielleicht auch mal schwierige Phasen. Und wie ist das für euch? Beeinflusst das eigentlich euer Spiel? Je nachdem, wie ihr drauf seid, was ihr gerade so erlebt, persönlich im Privatleben, ob es gute oder schlechte Zeit ist?
Ja, ich glaube, das kann keiner ja verstecken. Ich gehe abends in die Probe und der eine hat einen super tollen Tag gehabt und der andere hat einen Tag gehabt, den er gern vergessen wird. Und ich glaube, das gehört auch einfach dann zur Leistung des Dirigenten, dass er die alle irgendwie einfängt und trotzdem eine super Musik rausholt und jeder kommt irgendwie da rein, schleppt irgendwas mit und ja, man muss aber den Spaß irgendwie aus den Leuten rauskitzeln und das gelingt unserem Uli super. Mhm.
Dass man es einerseits, denke ich mal, muss es so professionell oder so strukturiert sein, dass man jetzt nicht dem Orchester nicht anhört, 10 von den 50 Leuten haben gerade einen schlechten Tag gehabt, aber ihr als Menschen findet ja auch statt, ne? Und tauscht euch aus mit den anderen, das gehört auch dazu.
Genau, und es ist
dass
ja
der Platz bleibt.
Und es ist ja dann nicht nur die Musik, sondern man sitzt ja nachher zusammen. Also das ist ja auch was uns ganz wichtig ist, dass man abseits der Musik einfach miteinander zu tun hat. Und da ist man einfach, da sind wir Originale, da sind wir Freunde und da hilft man sich einfach, wenn jemand Hilfe braucht, wenn es schlecht geht. Und dafür ist der Verein eben auch da. Nicht nur, dass man dienstagsabends in der Probe sitzt und am Sonntag einen guten Auftritt macht, sondern ja, einfach auch das Ganze drumherum.
Das ist ja auch so faszinierend im besten Fall an einem Verein, dass da so ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen. Jeder hat eigene Biografie, Stärken, ne, hat vielleicht mal mehr Zeit und weniger. Und zusammen kann man dann was auf die Beine stellen. So.
Ja. Ja, ich sage auch mal so, du sagst ja unterschiedliche Biografien. Ich glaube, so ein Verein ist auch immer prädestiniert dafür, halt auch irgendwie gesellschaftliche, Ebenen zu überwinden. Also ich sage mal, ist ja heute in der Gesamtgesellschaft nicht mehr so, aber da tut vielleicht der einfache Arbeiter mit dem Unternehmer zusammen im Verein sitzen, ne? Oder derjenige, der auf der Bank arbeitet, mit dem Maurer zusammensitzen, die jetzt vielleicht sonst gar nicht so zusammenkommen würden. Und das macht ja einfach halt einen Verein aus. Und ich glaube, wir Vereinsmenschen wissen genau, was man an einem Verein zu schätzen hat und dass ein Verein auch viel Arbeit ist und dass man auch da ganz, ganz viel Arbeit rein investieren muss. Aber wir machen es halt gern für einen Verein. Jemand, der kein Vereinsmensch ist, der kann das, glaube ich, gar nicht so wirklich nachvollziehen, was eigentlich die Faszination mit Arbeit und aber auch davon, wie der Profitieren von einem Verein eigentlich ausmacht.
Das ist ja auch so ein Riesenthema in der Gesellschaft, dass viele Gruppen eigentlich eher auseinanderdriften, ne? Dass so Spaltung eigentlich eher das ist, was wir alle feststellen oder auch befürchten. Und so ein Verein, der kann dann im Kleinen vielleicht zeigen, wie es im Großen funktionieren kann. Ne?
Genau.
Bemerkenswert finde ich ja auch eben, wir haben vorhin von eurer Jugendarbeit gesprochen, Nachwuchs, dass da auch die Generationen zusammenkommen. Wie viel Reibungsfläche gibt es da?
Da würde ich sagen, das läuft eigentlich auch gut, weil, ich meine, klar, es kommen immer neue Leute, haben neue Ideen und die muss man aufnehmen und muss miteinander einen Weg finden einfach. Aber auch da ist jetzt so bei uns gerade ein Umbruch auch stattgefunden vor 3 Jahren. Wir hatten jetzt, ich habe es vorhin angesprochen, unseren Ferdi, der den Verein ja über Jahrzehnte so aufgebaut hat, wie er heute ist. Und jetzt einfach eine neue Vorstandsgeneration da, auch nicht mehr die allerjüngsten, das sind wir jetzt.
aber in den besten Jahren sozusagen.
In den besten Jahren, genau. Und auch das würde ich sagen, ich hoffe, die anderen stimmen mir zu, lief geräuschlos und das wird einfach weitergeführt und neue Ideen werden aufgenommen, ohne dass man natürlich auch vergisst, wo wir herkommt und was man an den Leuten, die Erfahrung hat, was man denen haben. Also das merken wir jetzt beim Aufbau, bei der Organisation vom Fest. Ja, da kann man sich hinstellen und kann sagen, so jetzt machen wir alles anders, wir wissen es besser. Sondern da braucht man neue Ideen, aber auch eben die Leute, die wissen, wie das seit Jahrzehnten läuft.
Habe die Ehre auf PR Heimat. Heute rund um 50 Jahre Original Kasseler Musikanten. Und in dem kleinen Spessartort, da bahnt sich Großes an, die Jubiläumsfeierlichkeiten, die jetzt am Freitag losgehen, die erstrecken sich über das ganze Wochenende. 2, die heute nicht mithelfen müssen, sind bei mir, Uli Mann und Simon Mayberger aus dem Vorstand. Die anderen schaffen jetzt gerade bei euch in Kassel und bauen auf, oder?
Ja, Aufbau ging schon Freitag los, über den Samstag hinweg, gestern. Also es geht wirklich jeden Tag. Ich vermute, dass auch jetzt irgendjemand im Zelt irgendwas werkelt rund um die Uhr. Ja, es muss viel aufgebaut werden, damit es am Freitag losgeht.
Vielleicht läuft da gerade das Radio und Sie hören nebenher ein bisschen beim Aufbauen
der Heimat. Ganz bestimmt.
Ganz bestimmt, das ist schön. Was überwiegt bei euch gerade? Die Vorfreude auf Festwochenende oder ein bisschen Anspannung, ob alles so klappt, wie ihr euch das wünscht? Vorstellt?
Also die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Natürlich gepaart mit der Anspannung, hält's Wetter, wie viele Leute kommen. So eine Vorfreude ist halt immer mit einer Anspannung. Es wird nicht alles klappen, was man sich so vorgestellt hat. Ich glaube, da muss man sich auch frei machen. Ich bin zuversichtlich, dass sie alle mit anpacken und dass wir das Fest reibungslos über die Bühne kriegen. Also von der Seite überwiegt dann schon die Vorfreude, dass es dann jetzt soweit ist. Aber es ist dann irgendwie so, ich habe dann gestern mal so gesagt, ja, nächsten Montag sitzen wir hier und haben das Allermeiste dann schon aufgeräumt. Und der Simon hat, wir haben jetzt so ein paar Notizen gemacht und haben dann so gesagt, naja, wir planen jetzt vielleicht wirklich in der Hochplanung seit anderthalb Jahren. Was machen wir, Programm und wie machen wir es, Einladung, Gastkapellen und so weiter. Und dann werden die drei Tage wahrscheinlich wie im Flug vergehen.
Vermutlich, und so wie die Sendung auch gerade.
Genau.
Und man fiebert so drauf hin oder arbeitet dran, bei euch eineinhalb Jahre und dann geht es so durch wie im Rausch.
Ne? Genau.
Gastkapellen hast du gerade schon angesprochen. Machen wir mal so einen kleinen Überblick über das, was da musikalisch geboten ist. Was denn? Also wer wird kommen? Wo kommen die Leute her, die bei euch aufspielen?
Also wir haben am Freitagabend geht es erstmal nicht so volkstümlich los. Da spielt eine Band bei uns, WKKW, so eine Partyband, die für ordentlich Stimmung sorgt. Das ist so der Freitagabend. Samstagabend, da geht es dann eigentlich erst richtig mit dem Blasmusik los, wo wir herkommen. Da gibt es erstmal so, das denke ich mal, das Highlight an dem Tag, viele Platzkonzerte im Dorf. Also wir haben an vier Stellen, wo für die Leute einfach gespielt wird. Die Leute sollen natürlich später trotzdem ins Zelt kommen, aber es ist ganz schön, einfach die Musik ins Dorf zu bringen. Da haben wir neun Gastkapellen, die da spielen.
Neun?
Genau.
Wow.
Die erst ein Platzkonzert geben und dann auch als Sternmarsch dann ins Zelt einmarschieren. Das ist so das, für mich, denke ich mal, das Highlight am Samstag. Aber es geht dann da noch weiter. Wir haben die Wombacher Blasmusik, die spielen dann für die ganzen Musiker, die reinkommen. Die wollen ja auch unterhalten werden.
Die Westerngründe.
Oh, Entschuldigung.
Simon, du bist einen Tag zu weit.
Ich bin schon gesprungen.
Ja, bei so einem Strahmenprogramm kann man auch mal ein bisschen überlegt verlieren.
Genau, die Westerngründe spielen natürlich Samstag. Und dann am Ende gibt es dann auch noch mal Party. Da spielt eine Band, die heißt Rio. Und da lassen wir es dann mal richtig krachen.
Wow, okay. Also stelle ich mir schön vor, wenn im Ort da ein ganz vermutlich lauschigen Plätzchen da die einzelnen Platzkonzerte stattfinden. Und neun Gruppen ist schon auch ein Wort, ne?
Ja, da sind wir auch froh drum. Ich glaube, wir sind reiselustig, hast du ja vorhin auch gesagt. Und dann kommen natürlich auch die Gastkapellen zu uns.
Ihr werdet natürlich auch spielen?
Nee, wir haben keine Zeit am Wochenende
zu jetzt spielen. Echt, oder?
Wir spülen vielleicht eher Gläser und Geschirre, aber
spülen statt spielen.
Aber für Spielen haben wir keine Zeit. Wie gesagt, wir haben Gastkapellen. Am Sonntag ist es dann auch so, da haben wir noch 10 Gastkapellen da, die Tag der Blasmusik ab 10.30 Uhr im Festzelt auf zwei verschiedenen Bühnen spielen. Und dann Simon.
Dann kommt die Wombacher Blasmusik.
Dann kommt die Wombacher. Aber das Ganze wird ja auch, glaube ich, ein offizielles Bezirksmusikfest sein, ne? Also vom Hessischen Musikverband dann?
Genau, vom Bezirk Main-Kinzig ist das Bezirksmusikfest. Heißt, wir haben aus dem Musikbezirk natürlich auch viele Gastkapellen, zu denen wir auch gehören, da und haben natürlich, wir haben es ja vorhin über die grenzüberschreitenden Freundschaften, auch einige Gastkapellen aus Unterfranken da, die uns besuchen. Und ich denke, das wird ein schönes Fest. Musiker kommen zusammen und wir feiern zusammen und Essen und Trinken ist genug da.
Was ist denn da an Esse und Trinke?
Esse und Trinke.
Äppelwoi
gibt es natürlich.
Gibt's echt, ja?
Ja, Bier aus Unterfranken, aus dem Hochspessart von der Wiesener Brauerei. Dann beim Essen haben wir reicht von der normalen Bratwurst mit Pommes oder mit dem Weck über Schnitzel mit verschiedenen Soßen oder auch Natur bis zu Handkäse haben wir auch da. Und sonntagsmittags gibt es dann als spezielles Highlight Braten mit Klöße. Also es ist für jeden was geboten. Es wird jeder satt und wir haben, ja, sonntagsmittags gibt es ein reichhaltiges Kuchenbuffet, wo unsere Kuchenbäckerinnen schon, vielleicht auch Bäcker, ich weiß es gar nicht, schon fleißig sind und Eis gibt es auch noch für die Kinder, also es ist für alles gesorgt.
Ah, das war jetzt ja, glaube ich, ein guter Werbeblock, aber es ist auch, glaube ich, eine Reise wert, mal vorbeizugucken. Ne? Das kann man ja wunderschön da bei euch verbinden, am Wochenende, wenn jetzt jemand zuhört, aus dem Süden vielleicht von Bayern, ja, da fahre ich mal hoch, hole mir Handkäse. Gibt es noch Übernachtungsmöglichkeiten oder haben die ganzen Musikgruppen, die ihr euch eingeladen habt, die Gasthäuser und Hotels in der näheren Umgebung alle schon?
Nee, also ich denke, wenn man bei uns was findet, dann gibt es noch die Musikkapellen, die reisen so an und fahren auch wieder nach Hause. Also wir haben keine Übernachtungsgäste da. Also wer sich in der Spessart-Region irgendwo noch was suchen möchte und vorbeikommen können, ist natürlich herzlich eingeladen. Vielleicht noch ein kleines Ding, wir haben auch einen Rummelplatz für die Kinder, ne, dass die auch, sag ich mal, tagsüber bespaßt sind. Dann kann Mama und Papa im Zelt ein Äppelwoi oder Bier trinken und die Kinder können auf dem Rummelplatz Karussell fahren, Schiffschaukel, an der Schießbude, an der Losbude. Also ich glaube, es ist für jeden was dabei.
Und das waren sie schon, die 2 Stunden Habe die Ehre zu einem halben Jahrhundert Original Kasseler Musikanten. Ich hoffe, unsere Reise durch 5 Jahrzehnte Blasmusik im Spessart hat Ihnen da draußen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bedanke mich herzlich bei den 2 Originalen im Studio, bei Uli Mann und Simon Mayberger. Wirklich toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Anfahrt, Rückfahrt und jetzt mitten in den Vorbereitungen fürs Festwochenende. Ich wünsche euch alles Gute für die Jubiläumssause ab Freitag, allen Originalen und all euren Gästen bestes Wetter ohne Gewitter und eine wundervolle Zeit und natürlich für die Zukunft eures Vereins alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften und wir hoffen natürlich, dass ganz viele von den Zuhörern zu uns kommen.
Genau, also dann ab Freitag auf nach Besekassel zu unserem Jubiläumsfest.
Danke. Sehen wir uns in Besekassel. Ich bedanke mich auch beim Sascha Wehmeier in der Sendetechnik für die Unterstützung. Bei David Zahn bedanke ich mich für die Musikauswahl und bei Ihnen da draußen natürlich fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Ade aus Würzburg, sagt Jochen Wopser.